22. Dezember.
Marcel Pagnol. An Weihnachten in die Provence. Von weitem hörte man das Kreischen der Räder in den Kurven. Schließlich tauchte die Tram aus der Dunkelheit auf und hielt direkt vor uns. Ein Schaffner mit Mütze öffnete die Türen und in wilder Hast stürmte alles in den Wagen. Meine Mutter fand, ohne dass sie sich darum bemüht hätte, zwischen zwei mächtigen Frauen einen guten Sitzplatz. Wir drei Männer blieben auf den hinteren Plattformen stehen, wo wir unsere großen Pakete leichter unterbringen konnten. Mein Vater lehnte seinen Rucksack an die Wagentür, und als wir anfuhren, vollführten die Pfannen und Töpfe, trotz der reichlich verstreuten Kastanien, indiskret eine Art Angelusläuten. Der Tunnel, in den Nischen von Laternen spärlich beleuchtet, bestand nur aus Kurven. Nach einer Viertelstunde knirschenden Holperns verließen wir das unterirdische Gewölbe, gerade am Beginn des Boulevard Caff, also kaum 300 Meter von dem Platz entfernt, an dem wir eingestiegen waren. Mein Vater erklärte, dass dieser sonderbare Bau an zwei Enden gleichzeitig begonnen wurde und dass die Erdarbeiter sich erst nach langem, zeitraubendem Hin- und Hergegrabe nur durch Zufall getroffen hatten. Die Fahrt in der frischen Luft war lustig und verging so rasch, dass ich sehr erstaunt war, als mein Vater sich zum Aussteigen bereit machte. Ich hatte La Barras nicht wiedererkannt. In der großen Stadt waren die einzigen Merkmale des Winters der prasselnde Ofen, das wollene Halstuch, der Kapuzenmantel und schon früh am Nachmittag der Laternenanzünder. Dieser Vorort aber, der jetzt einer Federzeichnung glich, zeigte mir das wahre Gesicht dieser Jahreszeit. Unter der frostigen Wintersonne, die blass und kahl wie ein Mönch war, erkannten wir unseren Ferienweg kaum wieder. Der strenge Dezember hatte über Nacht die wehenden Herbstblätter weggefegt und die ehemals grün bewachsenen Mauern freigelegt. Der mehlige Sommerstaub, den ein einziger, gut gezielter Fußtritt in herrliche Wolken aufwirbelte, war versteinert. Und die harten Ränder der Wagenspuren bröckelten unter unseren Füßen. Über den Rand der Mauer streckten abgemagerte Feigenbäume da und dort das Skelett ihrer Äste in die Luft. Und die Klematis hingen wie schwarze Fäden herunter. Keine Grillen, keine Heuschrecken, keine Eidechsen, nicht ein Laut, nicht eine Bewegung. Nur die Olivenbäume hatten noch ihre Blätter. Aber ich sah wohl, dass sie fröstelten und keine Lust zeigten, sich zu unterhalten. Trotzdem fror uns nicht dank unserer Vermummung und infolge unseres schweren Gepäcks, und wir marschierten in bester Laune diese uns fremd gewordene Straße entlang. Während des Gehens verzehrten wir unser Vesperbrot mit großem Appetit, was den Weg angenehm verkürzte. Gerade als ich hoch oben den Kegel des Tête Rouge zu erkennen glaubte, verschwand unversehens die Sonne. Nicht in einem glorreichen Untergang mit purpurnen und violetten Strahlen, sondern in flüchtigem Gleiten beinahe unfreiwillig hinter grauen, formlosen Wolken. Es wurde dunkel. Der flockige Himmel hing tief und legte sich wie eine Decke auf die Umrisse der Hügel, deren weite Bucht uns nun schon umgab. Im Weitergehen dachte ich an meinen lieben Lilly. Wo war er wohl? Wir würden die Villa erst beim Einbruch der Nacht erreichen. Vielleicht trafen wir ihn in Bastide-Neuf, auf dem Stein am Eingang sitzend, einen Sack voll Drosseln neben sich. Oder war er vielleicht unterwegs und kam mir entgegen? Ich wagte es kaum zu hoffen, so spät und bei der Kälte. Denn in der violetten Dämmerung begann ein eisiger Wasserstaub langsam auf uns herunterzurieseln. da sah ich durch den Sprühregen die kleine Petroleumlaterne aufleuchten. Am Fuß des Abhangs kündigte sich das Dorf an. In dem gelben Lichtkreis, der auf der nassen Landstraße zitterte, erkannte ich einen Schatten unter einer Kapuze. Ich rannte auf ihn zu, er rannte auf mich zu. Zwei Schritt vor ihm blieb ich stehen. Er blieb auch stehen. Und wie ein Mann streckte er mir die Hand entgegen. Ich drückte sie männlich, ohne ein Wort zu sagen. Er war rot vor Freude und Aufregung, und ich bestimmt noch mehr als er. »Hast du auf uns gewartet?« »Nein«, sagte er. »Ich wollte zu Dürbeck gehen.« Er zeigte auf das grüne Gittertor. »Was wolltest du von ihm?« »Er hat mir fliegende Ameisen versprochen. Es sind Unmassen in einer Weide direkt neben seinem Feld.« »Hat er dir welche gegeben?« »Nein, er war nicht zu Haus. Da habe ich ein bisschen gewartet, um zu sehen, ob er nicht zurückkommt. Ich glaube, er ist nach Camor gegangen.« In diesem Augenblick wurde das Gittertor geöffnet und ein kleines Maultier kam heraus. Es zog einen Karren mit brennender Laterne und Dürbeck hielt die Zügel. Im Vorübergehen rief er uns zu: »Da seid ihr ja! Guten Tag alle miteinander!« Lilli wurde rot und lief schnell zu meiner Mutter, um sie von ihren Paketen zu befreien. Da stellte ich keine Fragen mehr. Ich war glücklich, weil ich wusste, dass er mich beschwindelt hatte. Ja, er hatte im unfreundlichen Grau des Weihnachtsabends auf mich gewartet, in dem kalten Nieselregen, dessen Tropfen an seinen langen Wimpern hingen. Er war von Le Bellon heruntergekommen, mein kleiner Bruder aus den Hügeln. Seit Stunden wartete er und hätte ausgeharrt bis in die finsterste Nacht in der Hoffnung, an der Wegkreuzung die spitze Kapuze seines Freundes auftauchen zu sehen.